Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt live an einem für uns spannenden Tag, denn heute sind unsere ESC Kompakt Reaction 2024 gestartet und es gibt auch eine Menge anderer Neuigkeiten, über die wir seit dem vorletzten ESC Kompakt Live noch gar nicht gesprochen haben. Insofern gibt es ein paar Themen, die wir heute aufarbeiten müssen. Ich freue mich, dass ich das nicht alleine machen muss, denn ich habe heute zu mir eingeladen, zum einen die weltbeste Reactions-Partnerin Berenike ist da. Hallo Berenike.
Hallo. An den weltbesten Reactions-Partner. So rum.
Und wir haben außerdem dabei hier bei uns Peter. Hallo Peter, schön, dass du auch da bist.
Ja, guten Abend, Benni. Das war irgendwie eine ganz coole Einführung. Ich habe heute zu mir eingeladen, wie früher bei Hans Rosendahl. Wird sich kaum jemand erinnern, aber war echt mega nice. Und ich begrüße dich herzlich und natürlich auch Berenike. Da kann ich mich deinem Urteil nur anschließen. Berenike ist nicht nur die weltbeste Reactions-Partnerin, die man sich vorstellen kann, sondern auch die ESC-Dame mit dem messerscharfen Talent, alles auf den Punkt zu bringen.
Und es ist natürlich auch schön, dass viele von euch schon wieder zuschauen und fleißig mitkommentieren. Schön, dass auch ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Und wir danken auch unserem Partner Katjes, der diesen Stream unterstützen. Vielen Dank dafür. Ich habe auch meine Packung hier liegen und werde die gleich mal auspacken. So, Peter, du hast mich gerade schon begrüßt, als ich hier reingekommen bin mit Was für ein Tag. Vielleicht magst du deswegen auch mal die Überleitung machen und sagen, was denn eigentlich das für ein Tag war, dass du sagst, was für ein Tag.
Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich habe mir für den heutigen Tag sogar extra Urlaub genommen, was aber meine Chefs nicht daran hinderte, mir zusätzliche Aufgaben anzutragen. Aber dominiert war mein Tag tatsächlich von dem Start der Reactions. Liebe Leute, ihr müsst euch das echt so vorstellen. Das ist für uns, glaube ich, der Meilenstein bisher, ne? In unserer Laufbahn, die der Block genommen hat, weil es einfach ein ganz anderer Komplexitätsgrad noch ist. Aus ganz vielen Gründen, da reden wir ja gleich noch drüber. Aber vor allen Dingen wollen wir natürlich auch, dass dieser Meilenstein auch eine Beachtung außerhalb der Bubble findet. Also, dass die Reactions-Video auch viel geguckt werden. Und dazu so ein bisschen beizutragen, das hat mich heute diesen Tag über, und das war wohl das, was Benni auch, auf das Benni abgestellt hat, was mich heute beschäftigt hat, weil ich natürlich mit vielen Journalisten gesprochen und korrespondiert habe, um die darauf hinzuweisen, dass hier im Grassroots-Style ein Team von Ehrenamtlichen, und das meine ich in jeder Beziehung, also nicht nur wir als Blogger, sondern ja auch das Filmgymnasium in Potsdam und hier Christopher in Hamburg, dass ja alle letztendlich aus Liebe und Leidenschaft für den ESC sich hier ehrenamtlich engagiert haben. Und das finde ich ist auch das Besonderste an diesem Produkt. Und da gibt es ja gleich noch ein bisschen was zu sagen. Aber als erstes mal wieder einmal ein Dank an euch. Weil wir waren dann ganz, wie soll man sagen, so ein bisschen mit zitternder Erwartung auf die ersten Reaktionen geguckt, nachdem um 16 Uhr dann der Kroatien-Clip online gegangen ist. Ne? Mit einem sehr klaren, positionierten Statement übrigens von Berenike auch. Und wir haben natürlich sehr gezittert, was kommt da jetzt? Und die Liebe und die positiven Reaktionen, die haben uns natürlich dann richtig mit Adrenalin versorgt. Ja. So viel als erstes Blitzlicht, später dann noch zwei, drei Dinge zu dem, was jetzt noch kommt rund um die Reactions.
Berenike, wie war es denn für dich heute, der Reactions-Premierentag, und vor allem, wie war es denn für dich, dich selbst zum ersten Mal als Songcheckerin zu sehen im Video?
Also mein erster Gedanke heute war irgendwie so, wow, weil das Ganze ist ja vor anderthalb Monaten aus einer Schnapsidee bei uns in der Blogger-WhatsApp-Gruppe entstanden und schwupps, jetzt ist das Video da, es ist super toll. Also ich fand das auch richtig gut geschnitten. Da muss man dem Team um Daniel und halt dem Filmgymnasium wirklich super. Also die hatten so einen richtig schönen roten Faden, das machte Spaß, sich das anzugucken. Ja, und das hätte keiner vor anderthalb Monaten gedacht, dass es mal dieses Video geben wird und alle anderen, die jetzt noch folgen werden.
Ja, Daniel hatte mir heute nochmal geschrieben, er hat nachgeguckt. Am 5. März hat er mir die erste Mail geschrieben, also da ging das sozusagen los, wobei dann kam ja auch erstmal noch das Melodiefestival ein Wochenende. Und erst dann in der Woche danach haben wir letztendlich die Entscheidung getroffen, das zu machen. Also ja, wirklich jetzt im Prinzip einen Monat Vorlaufzeit, kann man sagen, die heute so ihr Ende gefunden hat. Deswegen, oder naja, noch nicht das Ende. Es gibt ja noch einiges, was es zu gucken gibt, aber sozusagen das Zwischenhoch, kann man vielleicht sagen. Ja, Auf jeden Fall wichtiger Meilenstein.
Genau, da würde ich dran anknüpfen, was du sagst. Es ist ja für alle anderen, ist es ja der Anfang. Also auch so für jemanden wie mich, weil ich habe ja noch nichts gesehen. Ich war ja nicht dabei bei der Aufnahme der Reactions. Also eigentlich beginnt ja die Love Story jetzt erst. Und ich habe gerade Johannes gesehen in der Kommentarspalte. Also Johannes, herzlich willkommen hier und vor allen Dingen an dieser Stelle euch beiden, aber auch Johannes und allen anderen Songcheckern, die da mitgemacht haben, so kurzfristig. Und wenn ich das sagen kann, so nach Ansicht des ersten Videos, merkt man halt auch, dass dieser Line-Up echt passt, ne? Also das ist richtig klasse, wie kontrastreich das ist, welche unterschiedlichen Perspektiven, Statements, Einschätzungen, Meinungen und auch viele sehr witzige, pointierte Kommentare da zusammenkommen. Also das ist so, als wäre das jetzt das 15. Mal oder so. Also so ausgefeilt, gemixt ist das schon. Und dann da tatsächlich, Daniel, das ist echt mega geschnitten. Wir haben schon ganz oft gesagt, vor allen Dingen für die Kürze der Zeit, aber auch überhaupt. Selbst wenn wir 4 Monate oder 5 Monate gehabt hätten, es ist super gelungen. Und ich weiß nicht, ich bin natürlich als Teil des Absenders, mag das wie Lobhudelei rüberkommen, aber so ist es echt nicht gemeint. Also wir haben ja selbst auch viel diskutiert und kriegen wir das hin und whatever. Und das ist jetzt so ist, wie es ist, dass es wirklich Glücksgefühle, hat Berenike ja gerade als Katjes-Sorte hochgehalten, also sehr passend, das ist Glücksgefühle, aber es ist halt auch Adrenalin, ne? Und ich bin jetzt echt schon, ich freue mich schon total auf die nächsten, ich glaube morgen kommen Zypern und, helft mir,
Irland,
also auch wieder 2 Videos, die echt eine Menge Kontroversen hervorrufen werden, also mega. Echt mega. Danke an alle, die da mitgemacht haben. Und natürlich auch nochmal an alle, die von euch, die das so positiv begleiten.
Ich wollte mal auf einen Kommentar hier eingehen, weil Sascha gerade nochmal fragt so zum Thema Line-Up. Warum sind ehemalige Songchecker nicht dabei? Das kann man ja zusammenwerfen mit, warum sind auch Leute nicht dabei, die viel gewünscht waren. Ganz unterschiedliche Gründe. Also wir haben natürlich versucht, vor allem eine gute Mischung auch hinzubekommen. Wir wollten natürlich auch, dass ein paar größere Namen mit dabei sind, also Leute, die zumindest in der ESC-Bubble auch bekannt sind. Ja, so gibt es immer ganz unterschiedliche Faktoren, die da mit reinspielen. So haben wir erstmal unser Wunschline-Up zusammengebaut. Und dann haben wir aber natürlich auch Anfragen gestartet. Und ich habe es, glaube ich, im letzten Stream auch schon gesagt. Also die Reaktionen waren alle total positiv. Es gibt irgendwie ein, zwei Leute, die sich bis heute nicht zurückgemeldet haben, aber da will ich erstmal, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich einfach die Nachricht, Mail, wie auch immer, übersehen haben, untergegangen ist. Und dann war es einfach so, dass manche das auch logistisch gar nicht hinbekommen haben. Plus wir hatten eben aufgrund der begrenzten Kapazitäten und auch die Kürze der Zeit hatten wir von Anfang an dieses Limit, dass wir gesagt haben, wir schaffen nicht mehr als 10 A Drehs und B auch mehr als 10 Personen beziehungsweise Teams dann auch zu schneiden überhaupt in der Kürze der Zeit. Deswegen war auch klar, dass wir so viele, wie wir gerne noch mit reingenommen hätten vielleicht, aber gar nicht unbegrenzt da jetzt Leute einladen können, weil das einfach ja nochmal viel mehr Kapazitäten gebunden hätte und gar nicht in der Kürze der Zeit machbar war. Deswegen mussten wir halt einfach auch, war klar, okay, wir können nur 10 Einzelpersonen / Teams, auch in Sachen Teams. Ich finde ja immer, wenn man so zu zweit ist, kann man sich gegenseitig nochmal die Bälle hin und her spielen. Aber jetzt war es natürlich auch so, dass es auch aufgrund der Kürze der Zeit, das war bei einigen Punkten ausschlaggebend, war das ja dann gar nicht mehr möglich, 2 Leute mit vollem Terminkalender irgendwie zusammenzubasteln. Plus dann mussten auch noch die Leute, die aufnehmen, auch noch Zeit haben an dem Tag. Also insofern gab es da einfach so ein paar Begrenzungen. Und der Hauptfaktor war einfach dann auch wirklich die Zeit, warum manches auch nicht geklappt hat. Aber im Prinzip, also es war auf gar keinen Fall so, dass wir jetzt 100 Leute angefragt haben, um dann mal unsere 15 Songchecker zusammenzubekommen, sondern es war echt super, wie positiv da die Reaktionen waren, auch von Leuten, die halt viel beschäftigt sind. Und deswegen, so ist der Line-Up, das Line-Up, die Line-Up zusammengekommen. Und ich bin aber auch, wie Peter, super glücklich, wie das jetzt ist. Man muss ja dazu sagen, auch für mich war das alles eine Überraschung, weil ich bin zum ersten Dreh mal gefahren, um zu gucken, wie ist so die Stimmung am Set, wie läuft es so ab, und ich war bei dem Dreh, den Berenike und ich hatten, und ansonsten kannte ich ja auch nichts vorher, und das fand ich auch, ich habe das gestern nochmal, ich habe ja so einen kurzen Dankesabsatz auch geschrieben in dem Stück, dass heute die Songchecks, die Reactions starten. Und dann habe ich nochmal so überlegt, also wie da so jedes Zahnrad ineinander gegriffen hat, das war einfach so super, weil letztendlich wir haben ja als ESC Kompakt auch so unseren Namen gegeben, sage ich jetzt mal, aber was die anderen dann auch daraus machen, das weiß man gar nicht, und es war letztendlich ja auch ein Risiko. Und jetzt ist es aber so, am Ende kriege ich diese fertigen Videos, gucke die mir an und sage, okay, Haken dran, so nehmen wir die. Also natürlich gibt es immer Vier-Augen-Prinzip und irgendwie dann sieht man vielleicht mal noch, da ist eine Sache verrutscht. Aber selbst das war eigentlich, die werden einfach 100%ig fertig abgeliefert. Und ich gucke die mir an und denke, okay, ich habe keinerlei Anmerkungen und kann mich über nichts beschweren und auf nichts hinweisen. Weil das ist einfach so, so super, was Daniel da am Ende abliefert. Und es war letztendlich eine kleine Wette, weil ich ja gar nicht wusste, ob das so läuft und dass das dann jetzt so passt. Und bin ganz froh, dass das so gelaufen ist.
Und wir müssen auch noch mal ein Dankeschön an euch adressieren. Das stand jetzt gerade schon in den Kommentaren. Das hatte ich ja selbst auch schon vorweggenommen. Ist natürlich, also ich möchte natürlich auch nicht den Eindruck erwecken, als machen wir Lobhudelei, sondern es ist wirklich unsere authentische Euphorie, dass das geklappt hat. Ne? Weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir auch an manchen Stellen darüber nachgedacht haben, kriegen wir das alles hin, und dass das jetzt so so klasse ausgegangen ist, wie es bisher ist, das ist wirklich etwas, was uns natürlich extrem glücklich macht, und wir können ja nur authentisch hier deshalb sagen, wir natürlich auch, wie glücklich wir sind, und aber an der Stelle auch nochmal an euch ein Ein ganz großes Dankeschön, weil es kam ja die Anregung, nachdem diese Nachricht kam, die Reactions wird nicht mehr geben, also die offizielle Bestätigung des NDR, kam ja von euch der Impuls, lasst uns das machen. Und es waren ja auch Chris und Daniel und die Crew vom Gymnasium in Potsdam, vom Filmgymnasium. Das waren ja auch ESC-Kompaktleser. Also die, deshalb haben die das ja mitgekriegt, dass die Reactions nicht gibt. Und die haben das dann ja angeboten. Als wir das dann bekannt gemacht haben, war so viel positives Feedback von euch da. Und dann auch nochmal ein Dankeschön an alle, die uns da supportet haben. Und zwar in jeder Art und Weise. Aber einfach, indem sie es kommentiert haben und uns auch Anregungen gegeben haben. Eine Anregung mag ich kurz aufgreifen. Ihr habt auch schon gesagt, wollt ihr nicht auch aus dem Leserkreis im nächsten Jahr mal jemanden reinnehmen? Haben wir schon auf der Agenda. Exakt das hatten wir auch schon gesagt intern. Wir müssen euch noch auch noch in anderer Art und Weise mitnehmen. Das ist in diesem Jahr schlicht dem engen Vorlauf geschuldet. Da mussten wir natürlich die Komplexität so ein bisschen runternehmen, aber genau das wollen wir nächstes Jahr tun. Aber auch nicht nur die positiven Feedbacks, sondern natürlich auch, das kann ich jetzt ohne Brille nicht lesen, hier NSDS hat uns auch gerade schon wieder eine materielle Spende geschickt. Auch das hilft uns natürlich, weil unabhängig von dem ganzen ehrenamtlichen Engagement aller Beteiligten haben wir natürlich eine ganze Reihe von Produktionskosten auf dem Schirm. Da sagen wir nicht nur Katjes Danke, sondern auch euch ganz explizit dafür, dass ihr uns immer wieder da unterstützt. Das ist für uns nicht nur ein materielles Signal, sondern das ist für uns auch ein emotionales Signal. Ne? Viele von euch haben ja gefragt, fragen auch immer wieder noch, wie können wir uns unterstützen? Ich glaube, Benni, das haben wir in einem Beitrag auf dem Blog auch geschrieben, wie man das macht. Das könnt ihr also da nachsehen. Und hier geht ja auch immer, also auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Aber auch noch für etwas, da mag ich zum Beispiel Tamara von heute zitieren. Die hat bereits auf ihrem eigenen Blog ein Stück darüber gemacht und den Start der Reaction-Videos angekündigt. Tamara, super cool. Vielen Dank. Na, das ist ganz, ganz, und das liest sich ja auch toll. Und das ist auch das, was uns in der jetzigen Phase hilft. Erzählt allen euren Freunden über eure Social Medias, über alle Kanäle, in denen ihr in der ESC-Welt und auch darüber hinaus vernetzt seid. Erzählt davon, dass es diese Reactions gibt. Ne? Weil, was uns natürlich auch hilft, wenn möglichst viele Leute da zugucken, das ist für uns natürlich auch um unseren Partnern, also unseren Produktionspartnern nochmal gerecht zu werden, auch nochmal ein mega cooler Turbo.
Ja, genau. Du hast am Ende noch die Kurve gekriegt, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Genau, also gerne allen davon erzählen, wenn es euch gefällt. Ich wollte ganz kurz, weil Doppelkeks jetzt zweimal gefragt hat zum Thema Rechte und wie das ist. Man muss sagen, dass die ESC-Acts-Delegationen-EBU-Plattenfirmen da mittlerweile ja ein bisschen dazugelernt haben und nicht mehr so restriktiv sind, vor allem was YouTube angeht, sowohl was Live-Videos angeht, als auch diese Reaction-Videos. Ich glaube, da hat sich einfach auch das Verständnis durchgesetzt, dass das im Zweifel eben Promo ist, wenn die Songs da verwendet werden. Und außerdem ist es so, dass es nicht nur Promo ist, sondern dass es auch eine Einnahmequelle ist. Also zum Beispiel ist es jetzt so ganz konkret, wenn wir Videos hochladen, in denen dieses Video zu sehen ist und ihr seht da Werbung vorher oder hinterher, dann gehen die YouTube-Werbeeinnahmen jetzt nicht an uns, an ESC Kompakt, sondern eben an Künstler, Plattenfirma, Rechteinhaber sozusagen. Also das heißt, wir können das Video so nutzen auf YouTube, aber können es nicht monetarisieren. Das ist sozusagen der Deal und das finde ich ja auch vollkommen okay, es kommt immer drauf an, wie die Einstellung ist. Manche Plattenfirmen oder Labels stellen das auch so ein, dass dann die Einnahmen geteilt werden sozusagen. Andere lassen es frei, aber der Regelfall ist, dass du eben die Videos hochstellen kannst, sei es jetzt ein Live-Auftritt von den Pre-Partys zum Beispiel oder eben ein Reaction-Video. Dadurch, ja, das eben für deinen Kanal gut ist, aber dass die Einnahmen, die dadurch generiert werden, kommen dann den jeweiligen Rechteinhabern zugute. Genau.
Berenike, es wird hier zu Recht angemahnt, dass wir dich mehr zu Wort kommen lassen sollten. Und das ist, ich habe es ja schon gesagt, zu Recht ein Hinweis. Deshalb wäre mein großer Wunsch, erzähl doch mal, du warst ja behind the scenes mit Benny ein Team, wie das so für dich war. Na, und wie die Produktionsatmo und die Produktionsrahmenbedingungen, alles drumherum, wie das war.
Also es war sehr aufregend. Ich bin ja nun, abgesehen von den Streams, auch Kameraneuling und war auch am Abend vorher sehr aufgeregt, dass mir dann ich nicht da sitze und mir gar nichts einfällt. Und dann waren wir aber dort, die waren alle nett und es lief dann einfach. Also es war dann so, wir saßen halt vor diesem Glitzervorhang, haben uns die Videos angeguckt und haben währenddessen halt unsere Kommentare abgegeben. Das Ganze wurde gefilmt. Ja, und so lief das dann ein Video nach dem anderen.
Warst du zu Beginn nervöser und hast dich dann zum Ende hin eingegroovt oder war das von Anfang an so friendly, dass du sagst, ich hab alles, was ich wollte, auch gesagt?
Das ging dann von Anfang an gut. Also es war eher so vorher auch, was weiß ich, wenn jetzt mein Zug Verspätung hat und ich da nicht ankomme und naja, was man sich dann alles so vor Gedanken macht und ja, dann hat es auch Benny gerade so geschafft und dann waren wir dort und dann ging es los und dann ging es eigentlich.
Ja, genau, weil hier auch nochmal gefragt wird, alle Videos an einem Tag. Ja, so ist das. Also wir haben sozusagen dann also jeder Songchecker-In beziehungsweise eben Songchecker-Team hat einen Tag, so 2 bis 3 Stunden. 3 Stunden muss man schon gut rechnen von Ankunft bis vielleicht nochmal umziehen, fertig machen. Und genau, dann eben alle Videos angucken und seinen Senf dazu abgeben. Genau, und das alles am Stück, beziehungsweise wir haben eine kurze Pause mal zwischendurch gemacht, ne, wo dann auch mal, dann weiß ich nicht, muss mal so ein Kameraakku gewechselt werden und solche Dinge eben. Und wir haben dann auch mal kurz durchgeatmet und ja, genau, dann ging es wieder weiter. Ja, Kopfhörer hatten wir einfach, dass wir die Videos nicht nur sehen, sondern auch hören und dass aber das Mikro das Video nicht hört und nicht eben den Ton nochmal mit aufnimmt. Das ist der ganz einfache Grund. Ja.
Johannes, hast du denn alles gesagt, was du sagen wolltest? Oder gibt es noch irgendwas zu irgendeinem Lied, was du noch unbedingt an dieser Stelle nachtragen musst?
Also spontan fällt mir jetzt nichts ein, aber hinterher dachte ich schon, ach, das und dies und jenes und das habe ich ja jetzt gar nicht gesagt. Benny hatte so eine schöne Spickliste, da dachte ich mir, das muss ich im nächsten Jahr auch machen.
Ja, das kann man ja vielleicht, ich habe da auch dazu gelernt, und das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, das macht ja auch so ein bisschen die Mischung aus. Auch das habe ich aber, glaube ich, schon mal im letzten Stream gesagt. Also manche Songchecker schauen ja die Videos wirklich zum ersten Mal und reagieren dann ganz spontan. Andere, so wie wir, kennen natürlich die Lieder schon ja fast in- und auswendig, vielleicht noch nicht ganz. Und genau, klar, dann kann man sich auch schon mal, weil man im Eifer des Gefechts ja auch nichts vergessen will, wenn man also was hat, was man irgendwie unbedingt loswerden will. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, wir hatten ja teilweise schon die Kurzkommentare für unsere ESC-Kompakt-Songchecks geschrieben und dann habe ich die eben auch einfach teilweise verwendet, damit ich einfach weiß, was war mir bei einem bestimmten Song wichtig, damit ich das dann nicht vergesse. Genau.
Was
Johannes schreibt hier gerade, außerdem bei uns war der Dreh morgens, also kein Alkohol. Stimmt, tatsächlich, also bei uns war es zwar nachmittags, aber ich erinnere mich noch letztes Mal, als Duspa und ich zusammen aufgenommen haben, da haben wir schon mal so ein Piccolo-Rotkäppchen aufgemacht, aber jetzt war das auch nicht der Fall. Das wäre vielleicht auch im Filmgymnasium jetzt nicht unbedingt angebracht.
Also wenn ich das nächstes Jahr mit meinem Geheimdate mache, dann gibt es auf jeden Fall Lugana. Ne? Kann ich hier zeigen. Und wurde mir sogar von dem Manager einer Band empfohlen, die heute in den Reactions vorkam. Nämlich Electric Callboy.
Stimmt, die erstes Video und schon kamen sie vor. Ne?
Und wie gesagt, wir haben vorher keinen Einfluss genommen. Benny hat es ja gerade geschrieben, die Videos kamen so und Benny hat nur einen Haken hintergemacht. Und wir kennen, also wir übrigen Blogger kennen die noch gar nicht. Wir sind also jeden Tag mindestens so gespannt wie
ihr. Ich ja auch. Also ich kenne jetzt die ersten vier. Das war's.
Das ist so cool. Das ist echt so cool. Ja. Also das ist echt, also da ich bin da völlig happy und habe auch schon um Johannes Antwort zu verlängern. Also es ist ja nach 18 Uhr. Also ich habe tatsächlich ein Glas Weißwein hier am Start.
Und Julian fragt hier noch, wie das denn geht, dass unterschiedliche Songchecker unterschiedliche Dinge, die andere gesagt haben, aufgreifen. Das hat gar nichts mit uns zu tun, sondern das ist alles nur der Schnitt. Also Daniel muss dann sehen, der hat das gesagt, dazu würde das passen, was die gesagt hat, also schneide ich diese Sequenzen hintereinander. Ich bin da super beeindruckt, weil ich könnte das nicht. Ich fand jetzt zum Beispiel, heute war das ja irgendwie so, irgendjemand hat gesagt, das Huhn muss mit auf die Bühne, der Nächste, die Kuh muss mit auf die Bühne und so. Und das fand ich irgendwie total witzig. Und genau, aber das muss man halt erst noch, muss man halt überhaupt erst mal hinkriegen. Und genau, da haben wir nichts zu tun, wir reden einfach nur so, wie wir denken und hinterher der Schnitt muss das alles dann liefern.
Vor allen Dingen die Arbeit dahinter, die müssen ja, also im Songcheck sind ja dann bloß einige Sätze, die man gesagt hat, aber letztendlich haben ja alle Teams und alle Einzelpersonen mehr oder weniger die ganzen 3 Minuten irgendwas erzählt.
Ich habe mir sagen lassen, manche ESC-Ikonen haben sogar ungefähr doppelt so lang geredet für jeden Song.
Ja, und das hat sich ja das Team um Danilo ja dann alles angucken müssen, um dann rauszufiltern, was ist jetzt verwertbar und wie tue ich das dann sinnvoll auch noch zusammenfügen. Also dieses Video, wie lang war das? 4 Minuten oder so? Also wie viel eigentlich Hintergrundfilmmaterial da steht.
Absolut, ja. Das ist wirklich so. So, wir haben jetzt ja ganz viel über die Reaction-Videos geredet. Machen wir da einen Haken dran und gehen mal zum nächsten Thema, wenn ihr einverstanden seid. Denn worüber wir ja noch überhaupt nicht gesprochen haben, ist, dass wir in diesem Jahr einen neuen Kommentator haben in Deutschland. Also das wissen wir schon ein bisschen länger, dass wir einen neuen Kommentator haben werden, weil Peter Urban in den wohlverdienten, zumindest Kommentatorenruhestand gegangen ist. Ich glaube, moderieren macht er ja immer noch im Radio, wenn ich das jetzt richtig weiß. Und seit letzter Woche wissen wir dann auch, dass Thorsten Schorn der Nachfolger wird. Und ich bin natürlich gespannt, was ihr dazu denkt. Berenike, hast du schon einen Eindruck? Hattest du Thorsten schon vorher auf dem Zettel? Wie war so dein Gedanke, als du die Nachricht bekommen hast?
Also ich muss sagen, dass ich die Diskussion jetzt gar nicht so verfolgt habe. Ich habe mich da jetzt einfach überraschen lassen. Ich kenne ihn jetzt auch nicht wirklich. Aber ich bin positiv erwartungsvoll. Also ich finde es zum einen gut, dass das jetzt mal frischer Wind in der Kommentatorenkabine ist. Und zumindest so von seiner Biografie her wirkt er sympathisch. Also auch jemand, der ja den ESC zu mögen scheint. Was man so im Blog gelesen hat, haben ja auch viele Kommentatoren, die ihn kannten, jetzt erstmal positiv über ihn geschrieben. Er hat ja auch schon einige ESC-Verbindungen. Also er hat ja zum Beispiel in Düsseldorf diese Hintergrundvideos gemacht. Also ist jetzt nicht so, dass die jetzt irgendeinen, der überhaupt nichts mit dem ESC am Hut hat, dahin platziert hat. Und das ist, glaube ich, schon erstmal wichtig, dass da so eine Grundliebe für den Contest auch da ist, damit das halt auch würdevoll und ansprechend gemacht wird. Und was ich halt auch sehr schön fand, dass er so meinte, er will halt jetzt nicht da zynisch oder irgendwas kommentieren. Und das finde ich persönlich immer ganz wichtig. Es gibt ja auch andere Kommentatorenstile, gerade in UK sehr beliebt, die dann irgendwie gefühlt sich nur lustig machen. Und das finde ich dann schade. Also ich finde es eher schön, wenn dann auch so eine Liebe und Wertschätzung für den Contest und die Acts, egal aus welchem Land die sind und nicht nur der eigene ist toll, dass sowas dann rüberkommt. Und das hoffe ich dann auch, dass wir das von ihm bekommen.
Ja, wir müssen ihm auf jeden Fall eine Chance geben, auch wenn ich natürlich enttäuscht war, dass es nicht derjenige geworden ist, den sich die ESC-Kompaktleserinnen und Leser gewünscht hätten. Denn da war ja auf Platz 1 Anke Engelke, die von sich aus gesagt hat, sie macht's nicht mehr. Dann Alina und Konzi, die beide ja bekanntermaßen alles Eurovision aus Malmö moderieren und deshalb schon raus waren. Ja, und der nächste auf der Liste, Platz 4 in der Umfrage, wäre Peter gewesen. Und ich finde, Peter wäre natürlich ein super ESC-Kommentator gewesen. Das Finale hätten wir wahrscheinlich bis mindestens 5 Uhr morgens verlängern müssen. Also da war ich kurz ein bisschen enttäuscht, dass es nicht Peter geworden ist. Ich habe die ganze Zeit gedacht, vielleicht hat er mir ja was verheimlicht und jetzt wird er aus dem Hut gezaubert. Leider nicht. Aber ansonsten, also ich muss sagen, ich bin da auch relativ neutral erstmal. Also vielleicht liegen wir da auf einer Linie, Berenike. Die Sachen, die ich so von Thorsten Schorn kenne, gesehen habe, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich war ein bisschen überrascht, weil es ja jetzt doch ein Radiomoderator ist und dann wäre ja eigentlich Konzi die näherliegende Variante gewesen, der ja schon die ganze Zeit da in der Bubble mit dabei war. Deswegen, das hat mich ein bisschen dann überrascht, dass es sozusagen die gleiche Kategorie ist, aber dann eben nicht die naheliegende Wahl. Und ich mache mir schon ein bisschen noch Gedanken, weil es ja doch diesen relativ späten Zeitpunkt gab. Und Thorsten Schorn hat ja auch gesagt, dass er erst relativ spät dann das tatsächlich wusste. Da bin ich natürlich journalistisch neugierig. Wer war da eigentlich jetzt noch in der Wahl oder ist vielleicht auch kurz vor Schluss abgesprungen oder sowas? Peter ist kurz vor Schluss noch abgesprungen. Haben sie nicht genug gezahlt wieder, ne? Eigentlich war alles schon in trockenen Tüchern, aber dann hat Peter gesagt, nee. Das würde mich natürlich jetzt einfach interessieren, aber ansonsten, ich bin mal gespannt, wie Thorsten schon es macht. Ich hatte auch, Berenike, wie du, das Gefühl, dass er da auf jeden Fall mit dem entsprechenden, wie soll ich sagen, Ernst und auch, aber gleichzeitig auch Leichtigkeit und einfach den ESC halt mag und es nicht so ins Lächerliche zieht, deswegen bin ich da erstmal ganz guter Dinge und bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie das wird. Peter.
Ja, also ich will jetzt nichts wiederholen von dem, was du schon gesagt hast. Also ich hätte es auch Konzi gegönnt. Einfach auch aufgrund der Logik, die du schon und der Dramaturgie, die du schon aufgezeigt hast. Aber als dann die Personalie kam, hat tatsächlich meine Meinungsbildung, waren dann zwei Faktoren. Positiv ähnlich wie bei Berenike. Also aus eurem Kreise, die Thorsten Schorn besser kennen, als ich ihn kannte, bevor der Name dann final bestätigt wurde, kam da viel positives Feedback und ich bin dann ja immer auch sehr community-driven und ich glaube euch das natürlich auch, wenn ihr positiv feedbackt. Und dann gab es ja von Thorsten dieses wirklich schön gemachte DWDL-Interview, wo er da irgendwie mit einer Redakteurin in Köln irgendwie auf einer Parkbank saß und ein bisschen von sich erzählt hat. Und das, was er gesagt hat, das war mir sehr sympathisch. Vor allen Dingen der Part, als er sagte, er will sich eigentlich zurücknehmen und wirklich die Songs und den Event strahlen lassen. Und das dann fusionieren mit einer pointierten Moderation oder Kommentierung, das ist wirklich große Kunst. Also da hat er sich viel vorgenommen. Aber ich fand das sehr sympathisch, wie er sich da in diesem DWDL-Interview in Anführungsstrichen verkauft hat. Was ich nicht glaube, ist, dass er dann irgendwie, da hat er ja erzählt, er bekam irgendwie Anfang April einen Anruf. Da ist meine Mutmaßung, in Klammern abgesichert von dem, was so in der Bubble weitergetragen wird, dass er wahrscheinlich schon erste Signale im Januar oder Februar bekam, dass es werden könnte. Das aber bis dieser Gang durch die ganzen Instanzen und Gremien und was hast du nicht gesehen, ne, bis das alles abgeschlossen war, dann gedauert hat, bis er im April dann die formale Bestätigung kam. Das das kann ich nicht beweisen, beziehungsweise ich müsste ein bisschen recherchieren, um das zu beweisen, aber ich bin mir sicher, 99,999%, dass es so war. Ne? Aber so ist halt das Leben im öffentlich-rechtlichen, wie soll man sagen, in der öffentlich-rechtlichen, verwaltungsgetriebenen Ausgestaltung, wie wir das ja schon bei ganz vielen Entscheidungen erlebt haben.
Ich glaube, dass das, was hier Johannes gerade schreibt, durchaus stimmen könnte, nämlich, dass einige kurz vor Unterschrift standen und dann gelesen haben, dass sie auch den estnischen Songtitel aussprechen müssen und dann doch lieber wieder zurückgezogen haben. Finde ich durchaus einleuchtend. Ich glaube, so war's. Aber Berenike kann den ja sagen, wie ich seit unserem Dreh der Songchecks weiß.
Komm, man, mach mal. Narkotikumides eteame kühlmidagi.
Ja, cool. Berenike. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das jetzt richtig war, aber ich glaube dir einfach mal. Ja. Johannes kann natürlich genau sagen, ob das jetzt gestimmt hat.
Na, und vor allem kann man Berenike auch alles glauben. Das habe ich ja hier schon in den Lives häufiger mal kundgetan. Und dem ist auch so, wenn Berenike einen Song kommentiert hat, kann ich immer nur einen Haken hintermachen und sagen, finde ich auch so.
Ich hoffe, das ist doch dann bestimmt, also wenn ihr schon mal zwei seid, die den aussprechen können, ich glaube wahrscheinlich Marcel und Proda auch, so wie ich die kenne, dann muss Daniel das natürlich auf jeden Fall hintereinander schneiden, wie dreimal dieser Songtitel ausgesprochen wird. Anne kann es wahrscheinlich auch.
Der schneidet immer noch wahrscheinlich, ne? Also der ist immer noch fleißig, denke ich mal. Ne? Und wir wollen ihn noch mal ermutigen, die Premiere war schon mal mördermega. Noch ein Wort zu Thorsten Schorn. Das kam auch in der Pressemitteilung von Andreas Gerling. Das hatte ich aber auch im Vorwege schon gedacht. Also die Stimme ist ja wirklich stark. Ne? Also es ist nicht Peter Urban-Level, weil dessen Stimme ist großartig. Wahrscheinlich, weil sie auch über Jahrzehnte so etabliert ist. Aber ich finde schon die Stimme von Thorsten, die finde ich schon richtig cool. Na, also das wird am Fernsehen sehr markant rüberkommen. I like that.
So, und wie ist das jetzt eigentlich mit nächstem Jahr? Wird dann Stefan Raab übernehmen, Peter?
Ups, das war jetzt aber ein harter Übergang.
Finde ich gar nicht. Wir bleiben doch bei Deutschland. Das ist, finde das total naheliegend.
Also da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Aber drei Blitzlichter dazu. Wir wissen, dass Stefan Raab eine ähnliche überdimensionierte Nähe zum ESC als Fetisch hat wie Ralf Siegel. Na, da sind sich die beiden nicht unähnlich. Ne? Das zweite ist,
ich überlege gerade, ob ich jetzt eine Anekdote erzähle, aber ich glaube, ich lasse es an dieser Stelle.
Ach doch. Also mit anderen Worten, Benni kann das bestätigen. Was wollte ich jetzt sagen? Also das Zweite ist, dass er sicher coole Ideen hat, was man besser, anders, komplett neu machen kann, auch beflügelt natürlich durch die Diskussion in der Branche, weil die Diskussion, die wir hier in unseren Lives führen und auf ESC Kompakt, die wird natürlich auch unter den Fachleuten in der Medienbranche geführt, dass es nicht sonderlich sexy ist, wenn wir jetzt noch viele weitere Jahre im unteren Zehntel des ESC-Tableaus uns bewegen. Ne? Ich glaube aber, dass die Hauptmotivation von Stefan Raab war, erstmal einen Bass zu erzeugen, egal mit welchen Nachrichten, egal mit welchen Absichten, Botschaften, Vorschlägen, für das, was er insgesamt vorhat. Er stellt sich ja gerade neu auf mit einer neu gegründeten Produktionsgesellschaft. Damit verknüpft ist ja auch, das ist ja nun in der Medien, war ja sogar eine ganze Seite in der Bild-Zeitung, also insofern ist das ja auch in die Mainstream-Presse gedrungen. Er will ja vieles neu machen und das führt ja auch zu einer neuen, sag ich mal, Definition seines Kundenkreises. Also es ist ja nicht mehr in erster Linie die Pro7-Sat1-Gruppe. Ne? Deshalb ist ja auch Elton jetzt von Knall auf Fall bei Pro7, ich glaube, das heißt Schlag den Star, ist er ja raus. Und von daher ist natürlich das Konzept auch schlüssig, dass Stefan Raab, wir verteilen das auf alle Sender, die Geld haben, ne? Also ARD, ZDF, RTL, Pro7, weil das natürlich auch gleichzeitig eine Vervielfachung seiner Auftraggeber für eine eventuelle Produktion bedeutet, also deutlich höhere Rechnungen, die er schreiben kann. Ich glaube, dass dieser Motivationsaspekt, dieser merkantile Motivationsaspekt, den ich neutral hier formuliere, also ich, es ist ja der Sinn eines jeden Unternehmens, das gilt auch für Medienunternehmen, Deckungsbeiträge zu erwirtschaften. Also, dass dieser dritte Aspekt eine maßgebende Rolle gespielt hat bei seinem Announcement. Und dass das dann durchgesickert ist, ist definitely, und dann auch irgendwie eine Minute nach Mitternacht oder so, ist definitely auch kein Zufall.
Berenike, hast du die ganze Diskussion verfolgt und wie stehst du zu einer Vorentscheidung, die von vier unterschiedlichen Sendern organisiert wird?
Also ich glaube, ich fände das Konzept schon cool. Einfach auch, weil dann ganz unterschiedliche Einflüsse reinkommen, weil ja doch gerade die Sender dann unterschiedliche Ansatzpunkte haben, also gerade jetzt die privaten und die öffentlich-rechtlichen. Es wäre, glaube ich, auch gut, weil dann der Vorentscheid mehr Aufmerksamkeit kriegen würde. Jetzt ist er ja doch so Freitagabend auf der ARD. Also ist zwar noch ARD jetzt gewesen, aber trotzdem, dass das so in der breiten Masse ankam, dann doch nicht so. Wo ich glaube, dass so ein Konzept von Raab, das würden die Leute halt mitkriegen, dass es das gibt. Trotzdem weiß ich nicht. Also ja, wir hatten mit Raab immer Erfolge beim ESC. Der letzte ist aber auch 12 Jahre her. Also man kann jetzt gar nicht sagen, funktioniert Raab überhaupt noch heute beim heutigen ESC? Und hat er da noch das Gespür, was er halt früher hatte? Und die ganz große Frage ist ja überhaupt, er hat jetzt die Ideen, wie interessiert sind denn da die Sender überhaupt da auch mitzumachen? Das ist ja ein ganz, ganz, ganz großes Fragezeichen.
Also aus den öffentlichen rechtlichen Sendern hört man, dass es nicht zu finanzieren sei. Die haben im Moment eine ganz andere Agenda in der Debatte um die Rundfunkgebühren und die Forderung von den Gremien, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kontrollieren, eher Geld einzusparen, als zusätzliches Geld auszugeben.
Also aber was wäre denn da jetzt zusätzlich im Vergleich zu, weiß ich nicht, was für Summen an Bildergarten? Also warum soll jetzt Raab Productions oder wie heißt es? Raab, wie auch immer. Wieso soll das damit jetzt exorbitant teurer sein?
You got me there. Ich habe auch nur referiert, was in der Branche halt an Feedbacks gekommen ist. Also ob das dann substanziell richtig ist, weil wir ja hören, dass es ist ja nicht weniger Geld ausgegeben worden. Das hat ja auch der NDR offiziell bestätigt, dass das Budget nicht kleiner ist, sondern nur für andere Dinge, wie diese Ich will zum ESC Mediathek-Produktion.
Ja. Ja. Also ich finde die Idee erstmal super spannend. Ich glaube auch, dass das eine Möglichkeit wäre, wie die eher verkrusteten Strukturen aufgebrochen werden können. Und also ich bin mittlerweile überzeugt davon, wenn ich so höre, wie bestimmte Entscheidungswege sind innerhalb der ARD, dass es eigentlich so egal ist wie sonst was, ob das jetzt der NDR macht oder der MDR oder wer auch immer, weil am Ende doch dann zumindest im Unterhaltungsbereich halt die gleichen Leute ganz oben sitzen und im Zweifel nicht Bescheid wissen und nicht wissen, wie der ESC funktioniert. Also wenn man dann einfach nur die engere Redaktion austauscht oder den Sender wechselt, ist überhaupt nichts gewonnen. Und sollte es aber zu einem gewissen Zeitpunkt diese Entscheidung geben, einen bestimmten Anteil der Verantwortung abzugeben an so eine Produktionsfirma, an andere Sender, die mit im Boot sind, dann ist eben auch klar, bestimmte Dinge liegen nicht mehr im Einflussbereich von Leuten, die eine andere Agenda haben, als nur den besten ESC-Song zu finden. Und deswegen finde ich das einfach eine gute Möglichkeit, das aufzubrechen. Plus, es wäre natürlich eine Möglichkeit, Vorrunden für unsere Vorentscheidung zu bekommen, die ja immer innerhalb der ARD eigentlich abgelehnt werden. Aber wenn die sozusagen von anderen Sendern dann beigesteuert werden, und das könnte ja wirklich super interessant sein. Also ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie Wer stiehlt mir die Show? Also eigentlich ist alles ein Konzept, aber gleichzeitig sieht jede dieser Vorrunden ganz anders aus, weil, weiß ich nicht, halt jeder Sender das so macht, wie er das will. Weiß ich nicht, ZDF macht irgendwie den Fernsehgarten und dann macht ProSieben, was weiß ich, den Bundesvision Song Contest. Und also wisst ihr, so kommen dann unterschiedliche Konzepte und am Ende kommen halt aus jeder Show drei, was weiß ich, ins Finale, das dann in der ARD ist. Ich kann mir das gut vorstellen. Allein mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass da wirklich vier Sender dann sagen, wir arbeiten zusammen, wir lassen die anderen mitentscheiden, wir lassen Stefan Raab mitentscheiden, beteiligen uns aber trotzdem an den Kosten. Deswegen, also meine Prognose wäre eher, dass wenn das kommt, dass es dann ein Sender, vielleicht ein privater zusammen mit der ARD ist, also so dieses 2010 bis 2012 Modell in abgewandelter Form. Sowas erscheint mir aktuell wahrscheinlicher, als dass da jetzt wirklich vier Sender sich zusammentun. Aber wer weiß, vielleicht unterschätze ich das auch. Mal gucken.
Was ich glaube, was noch eine wesentliche Rolle spielen wird, ist tatsächlich, wie Isaac abschneiden wird. Ja? Da gab es ja jetzt gerade heute, Benni, du sagst mir genau, auf welcher Website das war, plötzlich einen starken Trendindikator, dass er bei einer Abstimmung von verschiedenen Länderjurys mehrfach in der Top 10 gelandet ist. Da wird auch Duschmann nachher noch was zu machen auf dem Blog, glaube ich, ne? Hat er gesagt. Das finde ich hoch faszinierend, weil es ist tatsächlich so, also ich erinnere mich an 2018 mit Michael, da hatten wir, bevor die Proben losgingen, hatten wir auch nie kein Gefühl dafür, wie das ausgeht. Na, mit You Let Me Walk Alone. Und vielleicht strömt ja Isaac noch aus der jetzigen Wettquotenposition ganz nach vorne, oder zumindest weiter nach vorne, als wir das alle im Moment für möglich halten. Und das wiederum koppelt dann zurück auf das, was nächstes Jahr sein wird, da bin ich mir sicher. Also das Zweite, was ich gesagt habe, da bin ich mir sehr sicher. Beim Ersten, wie gesagt, I don't know. It's beyond my control.
Ich will übrigens überhaupt mal, also um jetzt dann vielleicht zum nächsten Thema überzuleiten, aber weil es hier auch gerade geschrieben wird, in den Kommentaren zum Beispiel, Isaac wird mit jedem Event besser. Ich muss sagen, dass ich in Sachen Vorbereitung jetzt gerade erstmal leicht optimistisch bin und zumindest mal positiv überrascht. Also ich sage nur, Revamp, daran war ja seit Levina gar nicht mehr zu denken und selbst da war der Revamp so, dass niemand gehört hat, was da überhaupt der Unterschied sein soll an der verdichteten Version, weil die sich immer noch so angehört hat wie vorher. Und auch, dass jetzt ja wohl an der Show extrem viel verändert wird, also ja auch sogar andere Personen mit auf der Bühne sein werden am Ende. Weiß man noch nicht, wie das aussieht, aber also offensichtlich passiert da gerade relativ viel im Hintergrund und auch mehr, als wir das jetzt aus den letzten Jahren kennen. Und das stimmt mich schon mal optimistisch. Bevor ich nicht weiß, wie das aussieht, kann ich jetzt nicht sagen, ob das, weiß ich nicht, dann auch wirklich sich in irgendwas niederschlagen wird. Aber ich finde auf jeden Fall schon mal gut, dass ganz offensichtlich das Team versucht, da alles rauszuholen und alle Hebel in Bewegung setzt. Und das hatten wir definitiv in vielen Jahren schon anders. Und das finde ich erstmal schon mal super. Berenike, hast du das so ein bisschen verfolgt auch? Was denkst du?
Ich habe das Gefühl, wir sind langsam wieder in der Phase, wo wir ganz viel Hoffnung schöpfen und dann doch am Ende wieder enttäuscht zu werden. Aber vielleicht liege ich damit auch falsch. Wir haben ja jetzt über den Parts auf die neue Version zum ersten Mal gehört. Es ist jetzt nicht so, dass die massiv anders ist. Trotzdem finde ich die Idee mit dem langsameren Einstieg gut, weil ich glaube, das war auch ein Problem von Always on the One, das war gefühlt sehr auf ein Level. Und jetzt durch den langsameren Einstieg haben wir so einen Spannungsaufbau drin, was den Song einfach etwas interessanter macht, als er vorher war. Isa kann gut singen, das ist ja nun, wissen wir. Ich glaube, das ist auch etwas, worauf dann die Türis halt anspringen auf seine Stimme. Wobei ich auch sagen muss, er muss, glaube ich, auch aufpassen, dass er dann nicht zu viel will. Also ich, gerade bei den Partys hatte ich dann manchmal das Gefühl, dass er zu überdreht, zu kraftvoll fast schon singt, dass er über den Punkt hinaus ist, wo es gut ist.
Ja, und halt
also das muss ich noch so ein bisschen austarieren. Aber ich meine, dazu sind ja auch Proben da. Die Pre-Partys sind jetzt nicht der fertige Auftritt beim ESC. Also das muss jetzt nicht heißen, dass er das nicht hinkriegt.
Nee, und gerade bei dieser neuen, leiseren Anfangsphase wäre es natürlich auch echt gut, wenn er nicht sofort volle Power gibt, sondern dann eben mit der Musik auch langsam einsteigt und dann erst am Ende sich auch steigert. Das habe ich
dann von Petra wie...
Sorry, Berenike.
Ich wollte nur sagen, genau, damit man halt quasi dann auch im Song diesen Wow-Effekt hat, oh wow, der kann ja richtig gut singen, weil wenn du das am Anfang schon hast, dann hast du das am Anfang, aber du kannst es ja nicht für 3 Minuten aufrechterhalten.
Ja. Peter.
Also ich glaube, dass sich hier bei Isaacs Entwicklung über die verschiedenen Promo-Partys bis zuletzt in Amsterdam auch zeigt, wofür die eigentlich gut sind. Weil die dienen jetzt nicht dazu in erster Linie PR oder Öffentlichkeitsarbeit oder Presse-Awareness zu schaffen, sondern der wichtigere Bonus dieser Pre-Partys ist, dass man echt so Confidence kriegt und einfach verschiedene Dinge ausprobieren kann auf der Bühne. Neben dem wir haben uns alle lieb Effekt der Künstler untereinander, der auch Self-Confidence gibt, weil da werden natürlich in allererster Linie, haben wir oft genug erlebt, Komplimente ausgetauscht, aber auch wirklich sympathische und auch befördernde und selbstbewusst treibende Art und Weise. Aber vor allen Dingen auch gibt ihm das auch, oder überhaupt, das gilt für alle, ein gutes Gefühl, was funktioniert nicht, was kommt an, was kommt nicht an. Ne? Und ich glaube, ein Teil dieser Entwicklung ist auch sichtbar in der sanften, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, in der sanften Renaissance, die der Song in dieser Phase bekommt. Und ich finde, also und das wird auch in der deutschen Delegation so gesehen und ist natürlich auch beflügelnd, auch ein gutes Gefühl für alle, die mit dieser Aufgabe, dass es halt nicht wieder so ausgeht wie im letzten Jahr, befasst sind. Ne?
Gut, wir werden es erleben. Letztes Thema aus meiner Sicht. Habt ihr euch denn schon befasst mit der Regeländerung, in Anführungszeichen, weil so richtig eine Regeländerung ist es ja nicht, aber eine Verfahrensänderung vielleicht, die heute veröffentlicht wurde, nämlich, dass nicht mehr nur ausgelost wird, welche Beiträge in der ersten oder zweiten Hälfte des großen Finales starten, sondern dass auch ausgelost wird, welche Beiträge die Producers Choice Beiträge sind, also sprich das Produktionsteam, in Klammern Christa Björkmann, einfach so setzen darf in der Startreihenfolge, wie er möchte. Was halten wir denn davon? Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig.
Ich bin mir auch unsicher. Also aus Showsicht macht das natürlich absolut Sinn, weil ich die dann ja noch besser platzieren kann, dass das flüssig ist, dass das zusammenpasst. Aber aus Wettbewerbssicht ist es natürlich, bringt es noch mehr Unfairness hinein, weil vorher war es ja dann doch ein großer Anteil Glück, zumindest welche Hälfte ich hatte, was auch schon in Bezug auf Fairness ein Abstieg zum früheren absoluten Losen war. Und jetzt ist es ja so, es ist ja auch gefühlt fast alles Producer's Choice, also sechs Lose sind in der ersten Hälfte, sechs Lose sind in der zweiten Hälfte und 13 sind diese Producer's Choice Lose, also schon die Mehrzahl. Und ja, dann kannst du gefühlt fast sagen, dann können sie ja alles so festlegen, wie sie wollen. Also das wirkt so wie, man wollte das jetzt nicht so durchsetzen. Und deswegen gibt es jetzt noch sechs Lose fürs erste und sechs fürs zweite Halbfinale. Ah, ich weiß es nicht, weil der ESC ist halt nicht nur eine Show. Es ist halt letztendlich auch ein Wettbewerb, wo einer gewinnen will. Und auf der anderen Seite, was ja in diesem Jahr auch neu ist, also generell hat man ja immer so die Tendenz, dass man sagt, am Anfang ist eher nachteilig, weil da hinten ist vorteilig. In diesem Jahr ist es ja auch so, dass von Anfang an angerufen werden kann, was ja wiederum für die vorderen Plätze vorteilig sein kann. Weil dann halt Leute sich schon sagen, oh, der Beitrag ist ja toll, da rufe ich jetzt mal an. Und dann am Ende merken sie vielleicht, ups, ich habe jetzt halt keine Telefonanrufe mehr, keine SMS mehr und kann jetzt für spätere nicht anrufen. Also ob sich das dann vielleicht am Ende doch irgendwie auslevelt.
Peter, was denkst du denn?
Hier gilt einmal mehr, was ich schon häufiger gesagt habe. Wenn Berenike gesprochen hat, ist dem nichts mehr hinzuzufügen. Berenike hat es auf den Punkt gebracht, na, die Entmündigung des Wettbewerbsgedankens geht weiter. Es geht allein um die Dramaturgie der Show und nicht darum, jedem Beitrag Chancengleichheit zu geben, weil dann müsste ausgelost werden. Aber Berenike hat die Vorteile aufgezeigt. Berenike hat die Absicht der Producer hinter den Kulissen aufgezeigt. Es ist alles gesagt. Ich finde es genau so, wie Berenike es formuliert hat. Das ist richtig.
Also, genau, also die Frage ist, wenn man sagt, es ist eh alles egal und überhaupt, dann kann man natürlich auch wirklich sagen, wie Berenike das gerade gesagt hat, warum sagt man nicht einfach, wir setzen die Startreihenfolge, wie wir das wollen und lassen alles andere außer Acht. Zweiter Punkt ist, so ein System setzt natürlich noch mehr Anreize im Vorfeld, zum Beispiel auf Wettquoten Einfluss zu nehmen in irgendeiner Form, wenn eben danach auch ausgerichtet wird, wie man dann gesetzt wird im Zweifel. Also da muss man, glaube ich, auch aufpassen. Und das Dritte ist, ich glaube, das habe ich auch schon mal in ESC Kompakt Lives gesagt, ich bin ja überhaupt kein Freund von diesem Argument Dramaturgie der Show. Also ich würde gerne mal die Zahlen sehen, die Studie sehen, dass wenn, weiß ich nicht, drei Balladen hintereinander kommen, dann reihenweise die Leute von West- bis Osteuropa und bis Asien und überall alle abschalten, weil sie denken, jetzt kamen drei Balladen, jetzt ist es mir zu langweilig und deswegen will ich den ESC, für den ich jetzt eingeschaltet habe, nicht mehr sehen. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube, das ist so ein Ammenmärchen, was immer mal wieder gerne für alles Mögliche benutzt wird als Argumentation. Aber bei einer Show wie dem ESC ist es aus meiner Sicht wirklich Quatsch, so zu argumentieren. Und genau, dann kann man auch einfach sagen, okay, wir setzen einfach alle und machen uns dann unsere Show, so wie wir sie vorstellen. Ja. Haben wir alles gesagt.
Zumindest zu diesem Thema. Wir müssen noch über Europapa reden. Berenike, wie sieht's aus?
Oh. Also ich sehe euch das nicht vor, weil das klingt jetzt nicht so gut, aber Martin muss ich das sehr oft anhören.
Dazu müssen wir gleich mehrere Background-Informationen liefern, wenn du erlaubst, Berenike. Also zum einen Martin, der sich das häufiger anhört, wird mit Berenike in Malmö mit am Start sein. Ne? Daher ist auch seine Rolle in ihrem Leben relativ klar transportiert. Und oder? Ich habe versucht, das mega elegant zu formulieren, eben nicht so Bild-Style, sondern irgendwie so.
Peter, mach doch einfach deinen Teaser auf den morgigen Songcheck und dann beenden wir die Sache. Ich finde es gerade ein bisschen ausufernd für wenig Informationen und dafür, dass kein Mensch weiß, worüber wir gerade reden.
Wir reden darüber, dass wir heute in der WhatsApp-Gruppe großes Thema, wird Europapa den Blogger-Punkte-Rekord erzielen oder nicht? Und das hängt natürlich an der Entscheidung von Berenike, wird es die Höchstpunktzahl oder nicht?
Also ihr könnt euch jedenfalls schon mal, das ist, glaube ich, die Botschaft auf den Songcheck freuen, der morgen erscheint, denn es wird die Niederlande sein und wir können mal so sagen, alle BloggerInnen haben sehr hohe Punktzahlen gegeben und ich weiß gar nicht, hat dann jemand nachgeguckt, ob das neuer Rekord ist? Na, weiß ich gar nicht, aber jedenfalls sehr, sehr viele Punkte.
Meinst du einen All-Time-Rekord sogar?
Ja.
Wow.
Ich glaube, wir hatten tatsächlich, also ich kann mich jetzt jedenfalls nicht erinnern, seit wir zu 18, dass wir mal einen Beitrag hätten, bei dem alle 12 oder bis auf einen oder zwei 12, also ja, ich glaube, so weit über 90 waren wir da noch nie. Aber wir werden es rausfinden. Jedenfalls ist damit schon mal verraten, dass die Punkte relativ gut werden.
Also es lohnt sich mit anderen Worten nicht nur die beiden neuen Reaction-Videos zu Irland und Zypern zu gucken, sondern auch das, was wir zu Joost zu sagen haben.
Genau. Und um jetzt vielleicht falschen Eindrücken entgegenzuwirken, nein, es wird natürlich kein Druck auf irgendwen ausgeübt, da Punktzahlen noch zu erhöhen oder zu herunterzurechnen. Jeder verteilt die so und hat ja eigentlich auch schon verteilt, muss man sagen. Also der Songcheck ist ja fertig und genau, wird dann morgen online gehen.
Ach ja, genau, das wollte ich überhaupt noch sagen. Apropos Druck ausüben. Ihr habt ja in eurem heutigen Reaction-Video mal eben ausgeschlossen, dass Baby Lasagna den ESC gewinnen wird. Ja, das muss ich ganz klar vom Tableau nehmen. Sowohl aus emotionalen Gründen, aber natürlich auch aus Prognosegründen. Also wir wollen das mal nicht ausschließen und Kroatien wäre als Siegerland auch für den ESC Spirit in ganz Europa mega cool.
In diesem Sinne, es war wunderschön mit euch. Danke, dass ihr alle zugeguckt habt. Danke, dass ihr zugehört habt, falls ihr uns nachträglich als Podcast hört. Vielen Dank, Berenike und Peter, dass ihr dabei wart. Danke an Katjes, die wie immer unseren Stream unterstützt haben und mich hier auch super verpflegt haben. Vielen Dank an alle und nochmal vielen Dank an alle, die die Reaction-Videos unterstützt haben und dabei waren. Und macht fleißig Werbung und guckt auf jeden Fall rein. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Abend und bis ganz bald wieder. Macht's gut. Tschüss.